Worte haben Macht. Worte haben Macht. Wissenschaftliche Untersuchungen haben immer wieder gezeigt, dass positive, aber auch negative, konstruktive, aber auch destruktive Worte einen Einfluss haben. Sogar auf unseren Körper, auf unser Gehirn, dass sie einen Einfluss haben. Also regelmäßiges Abwerten von Kindern in der Erziehung zum Beispiel, da kann man dann in den Gehirnströmen der Kinder nachmessen, dass es die Gehirnstruktur verändert und sogar Entwicklungsschäden mit sich bringen kann. Hey, was kannst du überhaupt? Machst wieder alles falsch. Ehrliches Lob hingegen schüttet Botenstoffe aus, Dopamin, das aktiviert unser Belohnungszentrum, lässt uns leistungsfähiger werden und wir werden motivierter. Das hast du wirklich klasse gemacht. Ich bin stolz auf dich. Partnerschaftliche Anerkennung und zärtliche Worte setzen das Bindungshormon Oxytocin frei, welches das Immunsystem stärkt und den Blutdruck senkt. Wer hat Blutdruckprobleme? Wer braucht ein nettes Wort, ein freundliches Wort? Fragt euren Ehepartner oder eure Freundin oder euren Freund. Sagt mir mal was Gutes, damit mein Blutdruck sinkt. Worte haben Macht. Das weiß nicht nur die Wissenschaft, das weiß die Bibel sehr, sehr stark. Spricht sie über die destruktive Kraft der Zunge, aber auch über die konstruktive Kraft des guten Redens. Unser Sprachorgan, die Zunge, sagt die Bibel, ist ein sehr, sehr kleines Organ, ein kleines Glied und hat unverhältnismäßig kräftige Macht und Einfluss. Sie ist schwer zu zähmen, schwer im Zaum zu halten und wer sie hüten kann, der ist klar im Vorteil. Die Bibel redet davon, dass es wie ein Funke ist, mit dem man einen ganzen Waldbrand plötzlich entzünden kann. Die Bibel redet davon, dass es wie ein Gift ist. Die Bibel redet davon, dass es wie ein Pfeil ist, den man abgeschossen hat, den man nicht mehr zurückholen kann. Und so plötzlich sind das die Bilder, die wir alle kennen. Worte, die wir gesagt haben, die wir lieber nicht hätten gesagt. Aber sie redet nicht nur von der zerstörerischen Kraft der Zunge und der Worte, sondern sie ruft uns eben auch zur konstruktiven Macht der Zunge aus, dass wir von ihr Gebrauch machen im positiven Sinne, im auferbauenden Sinne, im lobenden Sinne. Heute würde man sagen, einen anderen Menschen wert zu schätzen. Ich schätze dich wert. Als Person, weil du ein Mensch bist, geschaffen im Ebenbilde Gottes, hast du eine unantastbare Würde von Gott geschenkt bekommen und die respektiere ich und das bringe ich zum Ausdruck, auch in der Art, wie ich mit dir spreche. Ich respektiere dich. Ich schätze auch wert, was du tust. Ich sehe deine Mühe, deine Arbeit. Ich sage Danke. Ich schätze dich wert. Und das bringe ich zum Ausdruck. Wertschätzung zeigen, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Als Gemeinde haben wir neuerdings ein Leitbild verfasst, wo es um unsere Identität geht, unser Motto, unsere Mission und dann unsere Werte. Drei Werte haben wir da herausgepickt, es gäbe mehr, aber die sollen uns in Zukunft besonders leiten, wichtig sein für uns in unserem Miteinander und daran sollen wir uns gegenseitig erinnern und daran wollen wir uns messen lassen und das soll unser Anspruch sein, nicht weil wir das unbedingt so toll finden, sondern weil wir glauben, dass die Bibel uns auch dort Anleitung gibt dazu, wie wir miteinander umgehen sollen. Und so haben wir unserem Leitbild etwas zur Wertschätzung zeigen, zur konstruktiven Art unserer Zunge umzugehen, verfasst. Dort heißt es, statt nur zu sehen, was fehlt, entdecken wir das Gute im Anderen und sagen es. Wir danken bewusst auch für Selbstverständliches und feiern auch kleine Schritte. Also anderen bewusst Danke sagen, auch für scheinbar Selbstverständliches. Wir sind ja Profis im Fehlersuchen. Also wer das kennt, man sitzt irgendwo und denkt die ganze Zeit so, ja, was läuft da falsch, was ist da, da hat es nicht ganz geklappt, da war das Hemd nicht ganz gerade gesessen oder die Frisur oder keine Ahnung, was vielleicht gerade durch euren Kopf durchgeht, bisher im Gottesdienst. Wir suchen gerne den Fehler, aber wenn alles glatt läuft, dann nehmen wir das für selbstverständlich. So sind wir Menschen leider oft gestrickt und das schwäbische Maxim kann ich euch sagen, nix gesagt, ich genug. Gelobt. Achtung, ist nicht biblisch, ja. Bitte werft keine Steine auf mich, ja. Lieben Schwaben, lasst euch das sagen. Es ist nicht gut als Maxim. nichts gesagt ist genug gelobt. Sondern wir sollen bewusst loben, danken, unsere Freude zum Ausdruck bringen und nicht immer gleich, wenn irgendwas nicht läuft, brudle und motzen und meckern. Man kann natürlich auch jemandem mal gut was sagen, was man nicht gut fand. Da soll auch Raum sein für ehrliches Feedback. Aber am besten direkt zu der Person und nicht mit dem Nebenmann über diejenigen sprechen. Statt nach Fehlern zu suchen, sollten wir uns bewusst und absichtlich Ausschau halten nach Lobenswertem. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal eine gute neue schwäbische Maxim, die in Alter am Alb jetzt gilt. Auch wenn es noch selbstverständlich erscheint. Es ist nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiter hier früher zum Gottesdienst kommen, Kaffee kochen und heute sogar Hotdogs für uns machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Leute sich einbringen in der Gemeinde, mitarbeiten, in Sitzungen ringen um die nächsten Schritte, überlegen, was dran ist, sich einsetzen für die Kinder in verschiedensten Bereichen. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Musikteam hier früher da ist zum Proben, sich unter der Woche trifft, dass die Technik da ist, dass einfach alles hier steht. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr Eltern habt, die für euch sorgen, liebe Kinder und Teenager. Es ist nicht selbstverständlich, liebe Eltern, dass ihr Kinder habt, die irgendwann auch für euch sorgen werden, dann wieder, so Gott will. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, ein Essen auf dem Tisch haben und so weiter und so fort. Wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, dann wird man auch anfangen zu danken. Und das ist die Ermutigung, dass wir das auch zum Ausdruck bringen, bewusst zu danken und zu feiern, was andere gut gemacht haben, was gut läuft im Leben. Wertschätzung, so heißt es weiter, beginnt für uns im Herzen und zeigt sich im Ton, im Blick und Handeln. Hier wird also der Blick noch ein bisschen geweitet über das Reden hinaus. Ich sag, manchmal können auch die Augen reden, wenn man die Augen rollt. Oh, ja, wer kennt es? Das haben wir bei uns in unserer Ehe verboten. Auch wenn wir es nicht immer hinkriegen. Ja, oh, mit den Augen reden. Oder mit dem Ton. Der Ton macht die Musik. Wahrscheinlich könnte ich meiner Frau alles sagen. Es kommt nur drauf an, wie ich sage. Und da scheitere ich oft dran. Mit dem genervten Tonfall, mit dem gestressten Tonfall, mit dem aggressiven, mit dem vorwurfsvollen. Statt mit dem geduldigen, sanftmütigen, freundlichen Tonfall. Der Ton macht die Musik. Auch unser Verhalten kann lieblos und nicht wertschätzend sein. Zum Beispiel, indem wir mit Dingen umgehen. Mit Dingen, die Gott uns anvertraut hat, nicht wertschätzend umgehen, Sachen in der Ecke liegen lassen, uns nicht drum kümmern. Das ist auch Ausdruck der Wertschätzung, die wir leben wollen miteinander. Und jetzt kommt dieser Abschnitt, der auch hier gelesen wurde von Dave, worauf ich nochmal ganz besonders eingehen möchte. Wir reden aufbauend, nicht abwertend. Wir sagen klar, was wir meinen, ehrlich, respektvoll und mit dem Ziel, den anderen zu stärken. Wir nehmen einander bewusst wahr, hören einander dazu, geben ehrliches Feedback und klären Erwartungen offen und respektvoll. Wir sehen Menschen, wie Gott sie sieht, wertvoll, begabt und geliebt. Paulus hat es im Epheserbrief sehr, sehr klar formuliert, kurz und knapp, für alle, die Jesus nachfolgen, die dieses neue Leben, diese neue Kreatur sind, gelten nun auch neue Wertmaßstäbe und zu denen ruft Paulus uns auf, wie wir reden sollen vor allen Dingen. Es ist eine gute Checkliste, die wir im Herzen durchgehen könnten vor jedem Telefonat, vor jeder E-Mail, die du schreibst, vor jeder WhatsApp, die du schreibst, vor allem, was du teilst auf Social Media. Geh doch mal diese Checkliste durch aus Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen. Luthersprache, ich liebe es. Lasst kein faules Geschwätz. Keiner weiß genau, was damit gemeint ist, aber jeder weiß doch genau, was damit gemeint ist. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Im Kontext ist ja auch die Rede von Boshaftigkeit, von Lästern, von Zorn, Geschrei. Also all das ist wahrscheinlich mit faulem Geschwätz gemeint und noch viel mehr. Lästern und üble Nachrede. Hey, hast schon gehört, der und der. Verleumdung, Verunglimpfung, dass wir Dinge behaupten, die nicht wahr sind über andere, die vielleicht übertrieben sind, die vielleicht stark verzerrt sind, um jemand anderen schlecht dastehen zu lassen. Vielleicht auch Dinge zu sagen, von denen ich gar nicht weiß, ob sie wahr sind. Ja, ich weiß nicht so genau, so und so, aber ja. Bittere, zornige, verletzende Worte, die aus der Wut heraus gesprochen werden, die wie ein Pfeil sind, den wir nicht mehr zurückholen können. Dann gibt es das nutzlose oder lose Gerede, einfach Geschwafel, Dahingerede, sinnloses Geschwätz, das niemandem hilft, niemanden tröstet, gar nichts bringt, reine Zeit- und Energieverschwendung. Dann gibt es anzügliche, schmutzige, profane Witze, Geschichten, Stories, Schimpfwörter, Rede, die unsittlich ist, die anrüchig ist und die den Charakter eines Christen nicht widerspiegeln. All das könnte man unter faules Geschwätz verstehen, negativ formuliert, diese Checkliste. Das, was ich sage, wird als faules Geschwätz sein oder, wie Paulus sagt, konkreter und anders die positive Form. Gut, erbaulich, notwendig, segenbringend für andere. Ich habe noch eine kleine Studie für euch, die fand ich auch spannend. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen mindestens 3 positive Kommentare brauchen, um den einen negativen auszugleichen. Also es ist nicht 1:1, sondern 3:1. Und dann habe ich noch was gefunden. Stabile Ehen brauchen anscheinend sogar ein 5:1 Verhältnis. Toll. Noch schwerer. 5-mal sagst du Danke, gut gemacht, super, klasse. Ja, kann ich auch mal sagen, du, das war nicht so gut. Ja. Aber ihr sollt natürlich nicht nur 5-mal loben, damit ihr endlich das abgehakt habt, damit ihr jetzt endlich auch mal eins reindrücken könnt. Nein. Aber die Idee ist klar. Wir sollen und müssen bewusster und viel, viel mehr loben und positiv sprechen miteinander. Und ja, das ist das, was hängen bleiben soll. Also, was ist gut? Gut ist, was wahr ist. Aber was wahr ist, muss nicht immer nur gut gesprochen sein. Man kann jemandem auch die Wahrheit um die Ohren hauen und er kann es nicht gut aufnehmen, weil es nicht gut gesagt ist. Es geht nicht darum, allen Leuten nur Honig ums Maul zu spielen oder ein Blatt vor dem Mund zu haben. Wir können die Wahrheit sagen, aber wir sollten es in Liebe tun. Freundlich. Und da helfen natürlich auch sowas wie Ich-Botschaften. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gelernt? Ja, das ist auch eine Sache, die man lernen kann, wie ich kommuniziere. Das ist was anderes, als wenn ich sag, das war wieder typisch für dich. Du bist immer total zuverlässig. Als wenn ich sag, bitte nicht lachen, das ist ein bisschen künstlich, aber man kann das auch lernen, ja? Ich versuche es auch zu lernen. Ich möchte dir mal gerne eine ehrliche Rückmeldung geben. Mir fällt es schwer zu planen, wenn ich nicht weiß, ob ich mich auf dich verlassen kann oder nicht. Ich fühle mich dann im Stich gelassen, wenn du zu spät kommst oder gar nicht auftauchst. Wie können wir das gemeinsam in Zukunft besser machen? Ja. Ich sag ja, man kann das lernen, man muss das üben. Das ist, Leute gehen ins Fitnessstudio und trainieren und machen ihren Plan für ihre Finanzen und machen ihre strategischen Überlegungen. Ja, da kannst du auch mal überlegen, wie viel Macht deine Worte haben und wie du planst, diese zu sagen oder nicht zu sagen. Worte, die gut sind. Zweitens, Worte, die erbauen, die aufbauen, die stärken, in Klammern statt runterzuziehen und einen zerstören. Den Schwachen aufzubauen in seiner Schwachheit ist ein biblisches Gebot, den Schwachen zu tragen, den Wankelmütigen wieder zu ermutigen. Ich bin bei dir, ich sehe, dass du kämpfst, dass du leidest. Was kann ich dir Gutes tun? Ihm Hoffnung zuzusprechen in Jesus Christus. Ja, die Situation ist schwer. Kann ich für dich beten? Gott ist bei dir. Ich bin bei dir. Wir stehen es gemeinsam durch. Das baut auf. Dann die Stärken eines Menschen zu sehen und ihm dann das zu sagen, ist so wertvoll. Hey, mir fällt auf, du kannst total gut zuhören. Hey, mir fällt auf, du hast das richtig gut gemacht. Danke, dass du das gemacht hast. Es hat uns allen geholfen. Was für eine Kraft entwickelt sich da heraus, wenn ein Mann seine Frau vor den Kindern lobt? Oder wenn eine Frau die Stärke von ihrem Mann einfach in einer Gruppe mal hervorhebt. Und wie anders ist es, wenn man anderen bloßstellt und die Schwächen von jemand anderem hervorzieht in einer Gruppe und drauf rumtrampelt. Worte, die aufbauen, statt Worte, die runterziehen. Drittens, Worte, die notwendig sind, ist auch wichtig. Klare Worte. Dass wir sagen, was wir meinen, was wir meinen, was wir sagen. Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Ich habe keine Zeit. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Manchmal ist es auch notwendig, Unangenehmes zu sagen. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, das zu sagen und kein Blatt vor den Mund zu nehmen, aber in Liebe. Manchmal ist das, was notwendig ist, einfach mal die Klappe zu halten. Einfach mal nichts zu sagen. Ich versuche auch meinen Kindern so ein bisschen beizubringen, ihr müsst nicht immer alles sagen in dem Moment, wo ihr das denkt. Es ist immer ein bisschen die Herausforderung am Esstisch mit 7 Leuten insgesamt. Wenn jeder einfach immer draus blubbert, was er gerade denkt, dann hat man einfach ein Geblubber. Ist ja auch schön. Aber man kann doch lernen, auch zu sagen, muss ich das jetzt wirklich sagen? Oder ist es vielleicht einfach weise, auch mal ruhig zu sein? Und es ist nicht in unserer heutigen Zeit auch so schön, wenn Menschen auch mal sagen können, das weiß ich jetzt gerade nicht. Dazu kann ich jetzt gerade noch keine Aussage machen. Dann müsste ich mich erstmal noch ein bisschen schlau machen, bevor ich hier meinen Senf dazugebe. Anstatt immer alle wissen über alles Bescheid und haben die ganzen Probleme vom Iran-Krieg schon vorgestern gelöst. Ich weiß es nicht. Also, was notwendig ist. Viertens, Worte, die Gnade bringen, Worte, die Segen bringen. Gott segne dich. Ich spreche dir Gutes zu im Namen Gottes. In der Ehe, segnet euch, segnet eure Kinder, segnet euch in der Gemeinde. Betet füreinander. Friede sei mit dir. Ich wünsche dir Gottes Nähe in dieser Zeit. Vergebende Worte, das hatten wir vor 2 Wochen. Es tut mir leid. Bitte vergib mir, wie heilsam und segensvoll können diese Worte sein. Es tut mir leid. Oder zu sagen, ich vergebe dir. Segensvolle Worte. Ich werde für dich beten. Kann ich für dich beten? Darf ich kurz vor dich beten? Nach dem Gottesdienst. Mittendrin im Alltag, am Telefon, per WhatsApp, wie auch immer. Wäre das nicht hilfreich? Für uns als Gemeinde, als Gesellschaft, ja, für unsere ganze Welt, in der so viel gepöbelt wird, beleidigt wird, online und offline, eine Politik, ein Stammtisch, eine Medienlandschaft. Wenn wir als Christen hier einen Unterschied machen würden, von diesen Werten her. Also, ihr habt's gehört, das ist der Auftrag, das ist das Wort Gottes. Nun geht alle hin, seid alle brave Menschen, seid liebe Menschen, haltet eure Zunge im Zaum, zügelt sie und sagt immer nur Gutes. Amen, ciao und viel Spaß. Wenn das Ende meiner Predigt wäre, dann wäre es keine zutiefst christliche Predigt, sondern eine reine Moralpredigt, die ihren Platz hat. Versteht mich nicht falsch. Das sollte jetzt nicht so klingen, als wäre alles, was ich gerade gesagt habe, nicht wichtig gewesen. Aber wir dürfen nicht vergessen, was das Wesentliche unseres Glaubens ist. Und die Kernbotschaft unseres Glaubens, die heute auch durch die Taufe so wunderbar hervorkommt. Deswegen möchte ich diese zum Ende noch betonen. Diese Botschaft alleine, sei ein lieber Mensch, hab den anderen lieb, wäre eine schiere Überforderung, wenn sie die einzige Botschaft wäre, die die Kirche erzählt. Denn, wenn wir ehrlich sind, dann ist es eine pure Überforderung für uns. Oder wer schafft es, seine Zunge immer im Zaum zu halten? Wer schafft es, nie zu lügen? Wer schafft es, seine Eltern immer zu ehren? Wer schafft es, Gott immer an die erste Stelle zu setzen? Das waren nur 3, 4 von den 10 Geboten. Und wenn einer jetzt hier gestreckt hat bei allen 10 Geboten, dann ist er entlarvt als ein Lügner und hat eines der Gebote wiedergebrochen. Jesus sagt einmal an einer Stelle, von dem, was dein Herz voll ist, es wird auf deinem Munde übergehen. Und das ist der Kern. Jesus will nicht Oberflächlichkeiten, sondern er will ans Herz gehen. Und das heißt so viel, dass die Zunge eine direkte Verbindung hat mit unserem Herzen. Und wenn also aus unserem Munde bittere Worte kommen, böse Worte kommen, dann zeigt es nicht, dass wir ein Zungenproblem haben, sondern dass wir ein Herzproblem haben. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die Menschen unrein machen, aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Das waren die Frommen, die Religiösen damals, die haben gesagt, du musst die Hände waschen, dann bist du rein. Und du musst alles genau einhalten. Und Jesus sagt, nein, nicht diese Äußerlichkeiten, darum geht es nicht. Es geht darum, ob dein Herz reingewaschen ist. Ist dein Herz reingewaschen? Wie geht das? Die Lösung kann nicht heißen, streng dich mehr an, sei disziplinierter mit deiner Zunge, sondern die Lösung kann nur lauten, dass du anerkennst, ich brauche Erlösung von oben. Ich brauche jemanden, der mein Herz komplett neu macht. Nicht nur weiß anmalen mit ein paar Striche von außen renoviert, sondern der von Neuem mich geboren werden lässt. Und das wird natürlich dann auch meine Zunge beeinflussen. Aber nicht von der Zunge zum Herz, sondern von der Herzen zur Zunge. Und deswegen müssen wir Menschen erstmal eingestehen, so gut wie wir tun, sind wir gar nicht. Wir brauchen Erlösung, vor allen Dingen nicht dann, wenn wir auch Gottes Maßstab mal anlegen. Wenn wir natürlich unseren Maßstab anlegen, ja, dann kommen wir alle immer gerade noch so durch. Aber Gottes Maßstab ist ja heilig. Die Perfektion schlechthin, die Güte in schlechthin. Und da scheitern wir alle Menschen daran. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder. So ein Punkt, das müssen wir erstmal einfach schlucken und so annehmen. Und das müssen wir vor Gott bekennen und eingestehen, ich hab's verbockt. Bitte vergib du mir, allmächtiger Gott. Und dann dürfen wir das Evangelium, die gute Botschaft der Bibel annehmen, die sagt, Jesus Christus ist gekommen. Gott selbst wurde Mensch, um auf eine Erlösungsmission zu gehen, um auf eine Herztransplantationsmission, boah, was für ein Wort, zu gehen, um uns Menschen zu erlösen. Deswegen starb Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Es war kein Unfall, sondern es war Gottes Mission. Dort hat ein Mensch für alles gebüßt. Ein Gottmensch hat all die Schuld der Welt, all mein Lästern, meine bösen Worte, meine harschen Worte, all meine Sünde, noch viel mehr, was dazugehört, hat er am Kreuz auf sich gezogen, an sich gezogen, wie ein Magnet. Er kann das, weil er Gott ist. Und er kann das, weil er ein Mensch ist, kann er für mich diese Stelle einnehmen am Kreuz. Und das heißt aber auch, dass er die ganzen Konsequenzen trägt. Nämlich das Gericht Gottes, die Trennung von Gott, die Strafe von Gott, die schluckt er selbst in sich und nimmt auf sich. Deswegen wurde es dunkel am Kreuz. Und hat er geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus durchlitt die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, die Trennung von Gott, damit wir jetzt, wenn wir daran glauben, unser Herz darauf setzen, neue Herzen bekommen, neues Leben bekommen, Vergebung von Gott bekommen und jetzt eine reine Weste haben von Gott. Nicht, weil wir so toll sind, weil wir unsere Zunge so gut im Zaum halten, sondern weil Jesus so toll ist und so herrlich ist und uns vergeben hat und uns ein neues Herz schenkt. Darfst du anfangen, dürfen wir neu anfangen. Mein altes Leben ist vorbei. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein alter Mensch hängt auch am Kreuz und ist im Grabe unten. Und Jesus Christus ist ja nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist auferstanden und hat den Tod besiegt, hat den Teufel besiegt, hat die Hölle besiegt und hat die Sünde besiegt. Er ist der Sieger über all das. Und wenn wir uns taufen lassen, ist das ein Bild von genau dem, dass wir jetzt mit Jesus Christus an ihm dranhängen. Der Glaube ist sozusagen der Karabiner. Wir öffnen uns für Gott. Wir hängen uns an ihm. Woran sollen wir uns sonst hängen? An uns selbst? An andere Menschen? An Politiker? An Stars? An Geld? An was soll ich mich hängen? Häng dich an Gott allein, an Jesus Christus. Und du wirst mitgenommen. Dein altes Leben wird sterben. Und du wirst in der Todeszone sein, im Wasser. Aber du wirst auch herausgerissen und dadurch reingewaschen und neu gemacht durch Gottes Gnade. Und jetzt darfst du ein neues Leben leben, einen Neuanfang mit Gott. Das heißt nicht, dass du immer alles richtig machen wirst, dass du von nun an immer alles gut sagen wirst mit deiner Zunge. Aber dein Geist Gottes ist mit dir und er will dir helfen. Und er beschenkt dich Stück für Stück mit Wachstum im Glauben. Und das werden wir auch sehen, wenn wir die Täuflinge sehen, dass wir das miteinander jetzt erleben auch, das Evangelium sozusagen als Predigtbeispiel an diesen drei Menschen, wie Gott sie bewegt hat, wie Gott sie verändert hat, wie er ihnen neues Leben schenkt. Ja, die Erlösung im Herzen wird dazu führen, dass unsere Zunge besser gezügelt wird. Gottes Gnade wird mich motivieren, auch im neuen Leben zu wandeln. Ich frage dich noch einmal, hast du ein reines Herz? Überlege genau, was du sagst. Warum hast du eins? Hast du es selber reingewaschen? Oder hast du es waschen lassen von Gott? Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und Nicht-Christen. Ist nicht, der Christ ist ein besserer Mensch automatisch. Und die anderen sind alle schlechte Menschen. Sondern der Unterschied ist, der Christ weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Aber ich habe mich waschen lassen von Jesus. Und jetzt darf ich wachsen im Glauben. Ja, lasst uns miteinander einfach auch nochmal die Lieder singen, die das zum Ausdruck bringen, dieses neue Leben. Und dann hören wir von den Täuflingen und freuen uns auf ihr Zeugnis. Amen.